Ja, Alex, ich danke dir für die sehr schöne Einleitung. Und du hast ja schon vieles über die Chancen gesagt, da brauche ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich habe nur gedacht, wie würdest du eine Chance definieren? Ich würde einfach sagen, das ist eine günstige Gelegenheit, irgendetwas Bestimmtes zu erreichen. Und oft hadern wir ja im Leben, wenn wir, wie du es schon gesagt hast, so eine Gelegenheit auslassen oder verpassen. Es wirft Fragen aus, es macht irgendwas mit uns. Aber die Vergangenheit können wir nicht zurückholen, die ist vorbei. Deswegen müssen wir uns auf das Jetzt und Hier konzentrieren. Wenn wir die Vergangenheit zurückholen könnten, dann wären wir ja noch in der Gegenwart und das geht nicht. Ich möchte die verpassten Gelegenheiten einmal trennen in den menschlich-persönlichen Bereich, den gerade auch die Alex schon angesprochen hat, und in den Bereich aus Sicht der Bibel. Und aus Sicht der Bibel möchte ich euch heute Morgen in drei Geschichten, ja, Begegnungen, Gleichnisse, eine Gerichtsverhandlung mit hineinnehmen. Fangen wir mit dem reichen Jüngling an. Diese Geschichte wird uns von Markus, von Lukas und von Matthäus fast in identischer Weise in der Bibel geschildert. Der Apostel Johannes berichtet nicht über diese Geschichte, wo er doch so dicht an Jesus dran war. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, wenn er alles aufhört zu schreiben, hätte er noch ein Evangelium schreiben müssen. Ich weiß es nicht. Jesus war von Kapernaum nach Judäa ins östliche Jordanland unterwegs. Und auf diesem Weg begegneten ihm verschiedene Leute, Pharisäer, die ihm wie immer wieder eine Falle stellen wollten, die ihn immer dazu bringen wollten, Aussagen zu machen, wo sie ihn dann verklagen hätten können. Aber Jesus war viel cleverer und hat sie immer gut ausgekontert. Als er dann von der Kindersegnung aus weiter auf dem Wege war, da setzt jetzt unsere Geschichte ein. Ich lese Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 22. Und der junge Mann fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen, traurig ging er hinweg, denn er hatte viele Güter. Der junge Mann, so wie es aussieht, aus gutem und vermögendem Hause, mit der jüdischen Gesetzeslehre gut vertraut, sprach ihn an, weil er merkte, dass dieser Jesus ihm vielleicht etwas geben konnte, was er sich mit seinem Vermögen nicht kaufen konnte. Aber dann passierte etwas, er wird sofort von Jesus getadelt. Jesus sagt: Was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott. Warum macht Jesus das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil er seinem Vater allein die Ehre geben wolle. Und er bekommt auch nicht sofort eine Frage auf seine Antwort, sondern Jesus stellt ihm eine Gegenfrage. Du kennst doch die Gesetze. Und das Erstaunliche daran ist, der junge Mann, er reagiert nicht pampig. Er sagt nicht zu Jesus, wie bist du denn drauf? Ich habe dir doch nur eine einfache Frage gestellt. Warum kannst du mir nicht eine einfache Antwort geben? Nein, er sagt, dieses habe ich alles von Jugend an gehalten. Könnten wir das von uns behaupten? Ich glaube nicht. Die dicken Dinger bei den 10 Geboten, die kriegen wir vielleicht gerade noch so hin. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, vielleicht. Aber haben wir immer Vater und Mutter geehrt? Wahrscheinlich nicht. Haben wir immer alles auf den Wahrheitsgehalt geprüft, wenn wir über unser Mitmenschen gesprochen haben? Wahrscheinlich auch nicht. Aber Jesus mochte ihn. Es wird berichtet, er sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Und dann kam es, geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann folge mir nach. Und als er das hörte, da wurde der Mann tief traurig und ging von dann. Eigentlich ein klasse Typ, der junge Mann. Wahrscheinlich Schwiegermutters Liebling, aber die Chance verpasst, so traurig wie es ist. Den nächsten Bibeltext, den ich habe, der steht in Lukas 16, von Vers 19 bis 31. Es ist ein Gleichnis und ein Gleichnis ist ja eine Beispielgeschichte, wo irgendetwas mit verdeutlicht werden soll. Jesus war ein Meister im Gleichnis erzählen. Er konnte das so illustriert und plastisch darstellen, dass er seine Zuhörer mit in die Handlung richtig hineinnehmen konnte. Dieses Gleichnis ist traurig und auch tragisch zugleich. Mit schwerwiegenden Folgen für den anderen und mit einem glücklichen Ende für den anderen, der eine Hauptperson in diesem Gleichnis ist. Der Reiche und der Arme. Da lebte ein Mann, erzählt Jesus, er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus und jedes Vergnügen leisten. Vor dem Tor seines Hauses aber lag ein schwerkranker Bettler namens Lazarus. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Er hoffte, seinen Hunger wenigstens mit den Abfällen aus der Küche des Reichen stillen zu können. Aber es kamen nur die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Schließlich starb der Bettler. Und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er sich im Totenreich wiederfand, blickte er unter Qualen auf und erkannte in weiter Ferne Abraham mit Lazarus an seiner Seite. Vater Abraham, rief der Reiche laut, hab Mitleid mit mir. Schickt mir doch Lazarus, er soll seine Fingerspitzen ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen. Aber Abraham erwiderte, mein Sohn, erinnere dich, du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hat nichts, jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er wollte. Vater Abraham, bat jetzt der Reiche, dann schicke Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters, zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht an den qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Die eine Hauptfigur hier in unserem Gleichnis ist der arme Lazarus. Er ist ein Bettler, arm, krank, voller Geschwür, alleine und verlassen. Einzig die streunenden Hunde kümmern sich um ihn. Sie lecken seine Wunden. Allerdings ist er wahrscheinlich so schwach, dass er sich noch nicht einmal gegen die Hunde wehren kann. Lazarus gegenüber in unserem Gleichnis steht der reiche Mann. Er hat hier in unserem Gleichnis keinen Namen. Ich denke, wichtig ist es auch noch zu betonen, dass er von Jesus nicht für seinen Reichtum kritisiert wird. Jesus erwähnt lediglich, dass der Mann täglich seinen Reichtum zelebrierte und fröhlich und in Prunk feierte. Lazarus hätte gerne etwas von dem Reichtum des reichen Mannes abbekommen. Er war sehr in Not. Er wäre schon zufrieden gewesen, wenn er ein paar Brocken von dem Tische des Reichen bekommen hätte. Doch offensichtlich störte das den Reichen einen feuchten Kehricht. Dann sterben die beiden Männer im Gleichnis. Ja, was passiert dann? Und nach dem Tod kommt der Wendepunkt. Lazarus bekommt einen Ehrenplatz bei Abraham, der Vater aller Glaubenden ist. Gott hat ihn nicht vergessen. Er hat ein besonderes Erbarmen mit den Leuten, denen es zu Lebzeiten schlecht ging, die ganz unten durch mussten und denen vielleicht auch ihre Mitmenschen jegliche Perspektive zum Leben genommen haben. Ganz anders der reiche Mann. Er findet sich im Totenreich wieder. Luther sagt im Hades, so wie er zu Lebzeiten die Wünsche von Lazarus nicht beachtet hat, so werden jetzt auch seine Wünsche nicht berücksichtigt. Er bekommt nicht mal einen Tropfen Wasser, der ihm wenigstens für einen kleinen Moment seinen unsagbaren Durst gestillt hätte. So wie zuvor Lazarus auch nicht mal einen Bissen von des reichen Tisch bekommen hatte. Dem Reichen wird nicht sein Vermögen zum Verhängnis, nein, sein unbarmherziges Verhalten. Und das fällt ihm jetzt auf die Füße. So wie er gehandelt hat, wird er jetzt auch behandelt. Auch der zweite Wunsch des reichen Mannes, dass wenigstens seine Brüder gewarnt würden, wird ihm nicht erfüllt. Seine Brüder haben alle Informationen, die nötig sind, um nicht im Totenreich zu enden. Sie haben nicht auf die Propheten gehört. Und damit könnten wir jetzt einen Bogen einmal zu uns herüberspannen. Was für die Brüder des reichen Mannes gilt, das gilt auch für uns heute. Wir haben alles an Informationen, dass es uns gelingt, den richtigen Weg zu gehen. In der Bibel haben wir die ganze Botschaft der Propheten. Wir haben die Gebote, die Gott Mose gegeben hat, um ein gelingendes und geschütztes Leben zu führen. Ja, wir haben noch einen Vorteil gegenüber dem reichen Mann in unserem Gleichnis. Wir haben den Lebensbericht von Jesus Christus, von dem Mann, der tatsächlich von den Toten auferstanden ist und damit bezeugt hat, dass seine gute Nachricht wahr ist. Der Reiche hatte seine Chance verpasst. Sie war unwiderruflich nicht mehr zu korrigieren. Jetzt kommen wir zur dritten Geschichte. Festus war Prokurator von Judäa. Er war im Jahr 60 nach Christus zum Nachfolger von Felix ernannt worden. Ein Prokurator war zur Zeit Jesu, also ein Verwaltungsbeamter, der persönlich vom Kaiser in Rom beauftragt wurde, einen bestimmten Distrikt zu verwalten, und das war bei dem Festus halt Judäa. Paulus war schon unter Felix in Gefangenschaft geraten und war von Jerusalem nach Caesarea gebracht worden, weil seine Sicherheit in Jerusalem nicht gewährleistet konnte, und hatte da 2 Jahre in Gefangenschaft verbracht. Und jetzt, wo der neue Prokurator da war, da hatten die Juden einen neuen Versuch gemacht, dass der Apostel Paulus verurteilt wurde. Aber sie waren dem Wunsch nicht nachgekommen von den Obersten der Juden, also der Festus war denen nicht nachgekommen, Paulus in Jerusalem zu verhören und zu verurteilen. Nein, er sollte in Caesarea bleiben. Das war der Sitz der Statthalter, nicht Jerusalem. Sie kamen nur zu Amtsgeschäften nach Jerusalem. Paulus hatte sich auf den Kaiser berufen, weil er von einem Mordkomplott gegen ihn gehört hatte. Und deswegen hat sich auch der Festus nicht darauf eingelassen, ihn nach Jerusalem zu überführen. Eingeladen war auch der König Agrippa und seine Schwester Bernike. Und nachdem Festus bei der Gerichtsverhandlung die Einleitung gemacht hatte, übergibt er dem König Agrippa die Leitung der Sitzung. Und dieser erteilt dann dem Apostel Paulus das Wort. Er hebt seine Hände, wahrscheinlich mit Fesseln versehen, zum Gruß. Und dann fängt er an, sich zu verteidigen. Er spricht ausführlich darüber, wie er Jesus begegnet ist und wie er dann seinen Weg weitergegangen ist. Er hebt auch besonders hervor, dass der Agrippa, der König, die Gebräuche und auch die Gesetzesprechung der Juden gut kannte. Er wollte ihm sicherlich nicht damit schmeicheln, aber das war eine einfach nüchterne Feststellung. Wir lesen, dass Agrippa ihm günstig gesonnen war. Und es ist ja für jeden eigentlich eine gute Ausgangslage, wenn er etwas zu sagen hat, was sein Gegenüber versteht. Paulus holt bei seiner Verteidigungsrede, wir würden heute sagen, bei Adam und Eva aus. Er sagt, dass er aus einer Familie stammt, aus Tarsus, aus einer Familie von Pharisäern. Tarsus lag in der damaligen römischen Provinz Kilikien. Das ist ein besonderes Handelszentrum gewesen mit einer jüdischen Diaspora-Gemeinde. Das heißt also eine Gemeinde, die in der Ferne ihrer Heimat lebte, eine Minderheit. Er hatte von Geburt an dadurch auch das römische Staatsrecht. Er berichtet weiter, dass er schon in jungen Jahren nach Jerusalem gekommen sei und sich dort zum Pharisäer ausbilden hat lassen. Und dass er daraufhin später einer der schlimmsten Christenverfolger seiner Zeit wurde. Er erzählt weiter seine Bekehrungsgeschichte, wie Jesus ihm vor Damaskus begegnet ist. Er berichtet darüber, was für Auswirkungen das in seinem Leben gehabt hat, wie er sein Leben geändert hat und dass er daraufhin genauso fanatisch das Evangelium verkündigt hat, wie er die Christen verfolgt hat. Als aber dann der Apostel Paulus von den Leiden und von dem Tod Christi erzählt, da wird es dem Festus zu viel. Er fällt ihm ins Wort und sagt, ja, jetzt spricht der Paulus aber wirres Zeug. Jetzt ist er wahnsinnig geworden. Aber der Apostel Paulus ist nicht eingeschüchtert dadurch und er zieht sich auch nicht vom Allen zurück, dass er gar nichts mehr sagt. Nein, er fühlt sich bestärkt, dass er genau das Richtige gesagt hat und wendet sich auch dann direkt an den Agrippa nochmal und sagt zu ihm, du glaubst doch den Propheten. Und in die Enge getrieben, da sagt der Agrippa auf diese Frage, ja Paulus, es fehlte nicht viel und du hättest mich zu einem Christenmenschen gemacht. Es fehlte nicht viel. Dadurch bestärkt, richtet der Apostel Paulus sein Wort nochmal an die gesamte Gerichtsversammlung. Der sehnlichste Wunsch seines Herzens ist es, dass sich nicht nur Agrippa retten lässt, sondern alle Anwesenden. Im 25. Kapitel des Römerbriefes in Vers 29 lesen wir, Paulus aber sprach, ich wünsche vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Drei biblische Geschichten, drei vergebene Chancen. Beim reichen Jüngling war es das Vermögen, vielleicht nur ein Beispiel dafür, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, die Chance zu nutzen, Jesus nachzufolgen. Bei uns heute ist es vielleicht die Arbeit, die Freunde, der Sport, gibt tausend Ausreden. Vielleicht haben wir auch noch in Erinnerung die Einladung zum großen Festmahl, wo Jesus einlädt. Der eine wollte sich einen Acker kaufen, der andere eine Frau nehmen und der dritte wollte sich ein Ochsengespann kaufen. Jeder hatte eine Ausrede, nicht zu kommen. Der Reiche hier in unserem Gleichnis hatte keinen Blick für seinen bedürftigen Nächsten. Er hatte zu Lebzeiten die Chance verpasst, Gutes zu tun. Was hätte er auch anders machen sollen? Er hätte lediglich das tun müssen, was Gott in seinen Geboten den Reichen aufgetragen hat. Er hätte einen Teil seines Reichtums nutzen können, um sich bei Gott und bei seinen armen Mitmenschen einen bleibenden Schatz zu sammeln. Im 1. Timotheusbrief steht im 6. Kapitel im Vers 17 folgendes über die Reichen. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns allein reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun. Reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sein. Der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief, der Glaube ohne Werke ist tot. Gustav Adolf Pötz hat einmal vor Jahren hier in einer Predigt gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir können es uns ja einfach machen jetzt und sagen, oh, schauen auf dem Fenster raus, wir sehen keinen Bettler. Wir brauchen uns auch nicht auf den Weg zu machen und einen zu suchen. Aber wir sollten uns nicht verschließen, wenn sich uns die Gelegenheit bietet, etwas Gutes zu tun. Es war schön mit anzusehen, wie wir hier im Gemeindehaus Flüchtlinge untergebracht haben. Es haben sich viele eingebracht, manche durch Arbeitsleistung, manche durch Spenden, manche durch beides. Das war eine gelungene Aktion von der Gemeinde. Wieder andere Geschwister hier aus der Gemeinde haben privaten Wohnraum Flüchtlingen zur Verfügung gestellt, bis zu dem heutigen Tag. Wir haben viele Möglichkeiten, um Gutes zu tun. Ich denke dabei auch an die Allianzmission, wo wir hier von der Gemeinde aus Anne und Piet mit ihren Projekten unterstützen. Ich persönlich finde das ARC-Schulprojekt in Kenia sehr gut, das Daniel und Steffi Grobach leiten. Da werden Kinder, Jugendliche, Teens schulisch unterrichtet, die sonst finanziell nicht die Möglichkeiten dazu hätten. Auch werden in diesem Projekt junge, schwangere Frauen, die sonst keine Unterstützung haben, betreut. Es gibt noch einige gute Projekte von der Allianz Mission. Oder ihr kennt selbst mit Sicherheit gute Dinge, die ihr unterstützen kann. Sei es ein Patenkind irgendwo auf der Welt, sei es die Unterstützung bei pflegebedürftigen Personen. Es gibt also viele Möglichkeiten. Einige von euch kennen vielleicht Joyce Meyer. Sie ist eine evangelische, also eine protestantische, amerikanische Predigerin mit evangelikalem Hintergrund. Es mag sie nicht jeder, da kann man geteilter Meinung sein. Was ich mag an ihr, sie hat unwahrscheinlich gute Bibelkenntnisse und eine klare Aussage. Was ich nicht mag, das ist in ihren Fernsehsendungen oder auch bei ihren Tagungen, die sie abfallen, diesen amerikanischen Show-Effekt. Man hat so das Gefühl, man ist in irgendeiner Reality-Show. Sie wartet immer da drauf und fordert die Leute auf zu klatschen. Gut, das ist nicht so mein Ding. Aber jedenfalls erzählte sie einmal über Gutes zu tun, eine Begebenheit, die betraf ihre 90-jährige Tante. Sie sagte, meine Tante ist schon seit 10 Jahren im Altenheim und ich bete auch immer für sie und ich besuche sie auch ab und zu. Und mit ein bisschen Abstand sagte sie, und ich bezahle auch ihre Rechnungen, weil sie seit 10 Jahren kein Geld mehr hat. Ihr versteht, was ich sagen wollte. Mit bloßem Beten ist immer gut, und erkennen ist es nicht immer getan. Wenn ich etwas Gutes tun will, muss ich mich auch manchmal selbst bewegen. Ich komme jetzt zum Schluss. Es wird nicht immer eine Stimme vom Himmel kommen und wird sagen, Rüdiger, mach dies oder jenes. Das wird nicht passieren. Gott hat uns einen Verstand gegeben und auch einen individuellen Spielraum, wo wir selbst entscheiden können. Agrippa sagte, es fehlt nicht viel und du hättest mich zu einem Christenmenschen gemacht. Nützt ihm leider nichts. Er wird auch einmal hören müssen, ich kenne dich nicht, geh zu meiner Linken. Knapp vorbei ist auch daneben. Zur Linken gehen einmal die Leute, die Jesus nicht angenommen haben. Was mich an den vergebenen Chancen am meisten tangiert hat, das sind nicht irgendwelche Chancen, die ich vielleicht beruflich verpasst habe oder sonst wie. Das sind die Chancen, wo mir Leute in meinem Berufsleben oder im Freundeskreis begegnet sind, denen ich nichts von Jesus gesagt habe. Und deswegen will ich uns heute Morgen ermutigen, soll jemand zugehört haben heute Morgen, der den Weg noch nicht mit Jesus geht, dass er die Chance wahrnimmt und sich da schnellstmöglich korrigiert. Und uns anderen will ich sagen, dass wir die Chance nutzen, wenn wir etwas Gutes tun können, dass wir es machen. Und dass wir den Mut haben, wenn wir die Chance haben, im Gespräch auf Jesus zu kommen, dass wir sie wahrnehmen. So, ich glaube, jetzt hören wir noch zwei Lieder oder singen zwei Lieder, gell?